dauerhaft einen hohen Wert haben, wird Gewichtszunahme, Fettleibigkeit nur ein Teil des ganzen Prozesses sein. Hier kann ich quasi daraus ableiten, wo geht mein Stoffwechsel gerade hin, in welche Richtung. Es wird in dem Paper von einem Metabolic Health Assessment gesprochen, der quasi diesen Glucose-Keton-Index betrachtet über den zeitlichen Verlauf, über Wochen, Monate, Jahre hinweg. Die Bestimmung von Glucose- und Ketonkörpern ist relativ simpel bestimmbar.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Health Nerds. Und wir haben heute ein Thema, wo, wenn ihr den Matthias sehen könntet, sein Leuchten in den Augen durch den Computerbildschirm springen würde. Es geht um ein neues Paper, was veröffentlicht wurde. Es geht um den sogenannten Glucose-Keton-Index, aber der Reihe nach. Also, wir fangen mal vorne an. Unseren Blutzucker, den können wir messen. Das wissen wir alle. Diabetiker haben häufiger damit zu tun, weil die den ja besonders im Auge behalten müssen. Die messen einmal am Tag oder sogar mehrmals am Tag. Aber jeder von uns kann seinen Blutzucker bestimmen. Man kann ihn messen. Und auch die Ketone lassen sich bestimmen. Das sind die Energiemoleküle, die unser Körper vor allem dann aus Fett bildet, wenn eben weniger Glucose, also weniger Zucker zur Verfügung steht. Zum Beispiel, wenn wir fasten oder wenn wir sehr kohlenhydratarm uns ernähren, braucht der Körper trotzdem Energie. Das wird aus diesen Ketonkörpern gebildet. So, spannend wird es jetzt, wenn wir beide Dinge, beide Welten miteinander verbinden. Denn genau das macht der sogenannte Glucose-Keton-Index, kurz GKI. Er setzt also Blutzucker und Ketone ins Verhältnis und soll damit sichtbar machen, ob, und das ist spannend, unser Stoffwechsel gerade stärker auf Glucose, also Zucker, läuft oder stärker und vermehrt auf Fett als Energiequelle setzt. Und dieses neue wissenschaftliche Paper, das ich kurz erwähnt hatte, das geht noch einen Schritt weiter. Die Autoren diskutieren, ob dieser GKI künftig sogar mehr sein könnte als nur ein Wert für Menschen, die fasten oder sich ketogen ernähren. Vielleicht lässt sich damit sogar besser beurteilen, wie unser Stoffwechsel insgesamt funktioniert und wie er aufgestellt ist, wie gut er also zwischen diesen verschiedenen Energiequellen wechseln kann. So, jetzt mache ich mal einen Punkt. Jetzt wollen wir mit Matthias Baum darüber sprechen, denn es ist sehr komplex, aber eigentlich ist es relativ einfach und wir versuchen euch diese Faszination und diese Einfachheit hier in dieser Folge ja runterzubrechen und zu erklären. Matthias, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wirklich sehr, heute mit dabei zu sein.
Ja, das ist direkt meine erste Frage, diese Begeisterung bei diesem Thema. Du hast schon vor Tagen mich angerufen, hast gesagt, das will ich machen, lass uns darüber reden. Du hast mir einen riesen Vortrag gehalten. Was löst bei euch Wissenschaftlern und bei dir ganz konkret diese Begeisterung für dieses Paper auf, was jetzt vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen erschienen ist in Amerika, was ist so der Kern, der das so spannend macht?
Der wesentliche Kern, den ich darin sehe, also so wie es auch etabliert werden soll, noch ist nichts passiert, aber über ein Thema, über das wir schon häufiger gesprochen haben, wie flexibel arbeitet eigentlich unser Stoffwechsel? Und das Thema von Wertebestimmung, auch dazu haben wir schon sehr viel gesprochen, ich kenne es auch im Praxiskontext, man misst einmal, man hat einen bestimmten Wert, den interpretiert man, vergleicht den mit der Population, betrachtet ihn innerhalb der Referenzwerte, kann erkennen, es ist vielleicht ein Problem, zu hoch, zu niedrig, wie auch immer. Und hier geht es um ein sehr simples, wie ich finde, Verhältnis von Glucose zu Ketonen. Und erstmal in der Herleitung auch, was bedeutet das? Was muss im Stoffwechsel passieren, dass diese Energieproduktion sich quasi verändert? Und wie können wir das für das Thema Gesundheit, Stoffwechselflexibilität und dann natürlich auch Prävention bis hin zu Krankheitsrisiko ansetzen? Und gerade im Moment, wo über so viele Parameter gesprochen wird, wo immer wieder auch einzelne herausgezogen werden. Ne? Viele, wenn ich jetzt sowas an VO2 Max beispielsweise denke, dann wissen alle, ja, das ist doch ein unabhängiger Faktor für Gesundheit und wenn er zu niedrig ist, dann werden wir früher krank. So in diese Richtung wird es eben auch hier besprochen. Mhm. Und es ist aber für viele nicht so direkt messbar. Und die Bestimmung von Glucose und Ketonkörpern ist relativ simpel bestimmbar. Natürlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn sich das wirklich etablieren würde und die Daten, die jetzt natürlich folgen müssen, die Implementierung auch in den Präventionsbereich rein, könnte man mehr über den Stoffwechsel herausfinden und es sind nicht viele Werte. Und das löst eine gewisse Begeisterung erstmal auf. Dann bremse ich mich wieder und sage, okay, machen wir mal klare Einordnung, was ist es dann letztendlich und schauen wir mal, wo das hingeht. Aber als ich es gelesen habe, fand ich das einfach ein spannendes Thema, wo ich von ausgehe, dass es für den Podcast auch sehr interessant sein kann und natürlich für die Menschen, die uns hier zuhören.
Ja, und du hast eben diese metabolische Flexibilität angesprochen. Das ist eigentlich ein Thema, das uns seit Folge 1 hier bei den Health Nerds, ja seit mittlerweile fast 6 Jahren sind wir hier on air, begleitet. Das müssen wir auch nochmal kurz erklären. Evolutionär betrachtet, wir Homo sapiens, wir Menschen und natürlich auch andere Säugetiere, wir haben die Fähigkeit, dass wir die Energie, die unsere Zellen brauchen, im Grunde aus zwei verschiedenen Quellen gewinnen können. Das eine ist Zucker. Den haben wir heute leider im Überfluss, ja, überall ist Zucker drin, wir sind eine verzuckerte Gesellschaft, auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, und eben aus Fett. So, und Fett war wahrscheinlich in der Urzeit die Quelle, die wir ja häufiger zur Verfügung hatten, die wir logischerweise eben auch speichern konnten, aber eben auch aus unseren Fettspeichern wieder in Energie umwandeln konnten. Und wenn ich es richtig verstehe, das Problem, das wir, ich sage jetzt wir als Gesellschaft häufig haben, dass wir Fett gut einlagern können in großen Mengen, aber unser Körper eben gar nicht mehr darauf zurückgreifen muss und im Zweifel auch gar nicht mehr so gut darauf zurückgreifen kann, weil diese Flexibilität, dieses Umschalten zwischen Zuckerenergiequelle und Fettenergiequelle, genau. Das sagen wir, haben wir ein bisschen verlernt, weil wir es eben nicht mehr so brauchen. Habe ich das als Laie im Kern richtig beschrieben?
Felix, du bist ja schon lange kein Laie mehr, wer so viel über diese Themen spricht und sich damit auseinandersetzt. Ich finde, du hast es super zusammengefasst. Wenn ich eine Ergänzung dazu machen darf, dann ist es nicht nur die Komponente, was kommt über meine Nahrung rein, sondern die Besonderheit, wenn wir über Stoffwechselflexibilität, metabolische Flexibilität sprechen, bezieht sich eigentlich darauf, dass wir in unterschiedlichen Zuständen oder Situationen, das kann Nahrungsüberfluss sein, das kann Nahrungsmangel sein, das kann körperliche Aktivität sein in unterschiedlichen Intensitäten, also sprich schnelles Rennen oder auch langsamere Bewegung, all das verändert ja die Energieanforderung und wie wir auf Energieträger letztendlich zurückgreifen. Und ja, es stimmt absolut, dass der Mismatch unserer Evolution oder wie sich unser Stoffwechsel im Laufe der Evolution entwickelt hat, zu dem, wie wir heute eine Situation vorfinden, eher mit einem Überkonsum einhergeht. Und das heißt, wir sind immer auf dem Modus, mehr Zucker zu verstoffwechseln. Und dann wissen die meisten, naja, wenn viel Zucker im System ist, warum auch immer, Überernährung, hohe Dichte an Energie pro Mahlzeit, häufiges Essen, dass auch mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und auf dem Papier, und das macht auch diesen GKI so interessant, sieht man das unter Umständen nicht. Der einzelne Blutzuckerwert, den wir bestimmen würden, sieht unauffällig aus. Und die einen oder anderen würden jetzt sagen, alles klar, dann lass uns Insulin bestimmen. Aber das wissen wir dann auch. Venös bestimmtes Insulin, das mache ich nicht eben mal einfach so. Das kann ein Hinweisgeber sein und finde ich durchaus interessant mit Blick auf Insulinresistenz. Aber für die Stoffwechselflexibilität herauszufinden, welches Substrat wird gerade herangezogen? Also Zucker oder diese Ketonkörper, die aus diesem Fettstoffwechsel herauskommen. Natürlich können auch Aminosäuren und vieles mehr verwendet werden und umgebaut auch noch ein paar andere Substrate. Aber hier kann ich quasi draus ableiten, wo geht mein Stoffwechsel gerade hin, in welche Richtung? In dem jetzigen Moment, in dem aktuellen Zustand, in nüchternen Phasen, nach dem Essen und wie pendelt sich das im Mittel letztendlich ein und welche Tendenz lässt sich vielleicht daraus ableiten?
Das heißt nur, dass ich es nochmal richtig verstehe, dieser Index, wie der Name schon sagt, ist im Grunde nur eine Anzeige, er gibt uns einen Wert aus und mit diesen Werten müssen wir dann, sagen wir mal, daraus Schlussfolgerungen ziehen oder eben Interventionen ableiten, was müssen wir tun, um diesen Wert zu beeinflussen in die eine oder in die andere Richtung. Es ist also kein Programm oder keine Methode, wie wir abnehmen oder unseren Fettstoffwechsel aktivieren. Es geht erstmal nur darum zu gucken, haben wir da ein Problem oder nicht?
Ja, es wird in dem Paper von einem Metabolic Health Assessment gesprochen, der quasi diesen Glucose-Keton-Index betrachtet über den zeitlichen Verlauf, über Wochen, Monate, Jahre hinweg. Und natürlich Schwankungen mit dabei sind. Also es ist ein Verhältnis. Das heißt, beides hat die gleiche Einheit, dann wissen wir, also wir teilen die Glucose durch die Ketone, die Einheiten kürzen sich weg, also entsteht wirklich am Ende nur eine Zahl und die kann sich verändern. Also wenn ich meinen Glucose-Keton-Index direkt nach dem Essen bestimme, dann wird der Glucosewert höher sein. Aber wir wissen halt nicht, inwieweit noch oder überhaupt Ketone vorhanden sind oder eben auch nicht. Was wir mit den Werten noch nicht, also wir gehen gerne auf einzelne Bereiche ein, noch nicht hundertprozentig sagen können. Auch das ist im Paper so nicht angegeben. Es ist natürlich grafisch nett dargestellt, so eine, mit so einer Art Ampelsystem. Sehr hohe Werte sprechen eben dafür, dass chronisch nicht übertragbare Erkrankungen überhaupt erst entstehen können. Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, aber eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch entzündliche Situationen, Demenzerkrankungen. Und es ist, wenn dann überhaupt erstmal nur mit hohen Werten assoziiert, heißt aber noch nicht, dass ich ab einem bestimmten Wert sagen kann, der dort steht, okay, jetzt bekomme ich Demenz. Das muss eben auch klar sein.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, da will ich kurz einmal reingrätschen, weil diese farbigen Gesundheitszonen, ja, also ja. Wer das jetzt auch mal googelt oder wer mal schaut,
wir haben das gerne.
Genau, wir haben in den Shownotes, haben wir den Link drin zu diesem Paper, könnt ihr euch anschauen, ist zwar auf Englisch, aber das ist, glaube ich, heute kein Problem mehr. Da ist auch diese Grafik drin. Und man muss ganz klar sagen, die Autoren sagen, diese farbige Einteilung, das ist eine Hypothese, das ist eine Idee, die sie jetzt mal vorgeschlagen haben. Sie verweisen aber selber darauf, das wird sich durchaus in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wenn da weitere Forschung betrieben wird, nochmal verändern.
Ja.
Wie belastbar kann man sowas jetzt denn überhaupt schon nehmen, Matthias?
Naja, belastbar mit dem Blick auf, wir haben da einen Wert und ich prognostiziere dir aufgrund der Stoffwechsel, ich nenne es mal Störung oder anders ausgedrückt einem hohen GKI, also ein hoher Index. Ne? Wir teilen Glucose durch Ketone, also viel Zucker in der Blutbahn, wenig Ketonkörper. Das auf Dauer kann man nicht sagen, dass am Ende die eine Erkrankung dort stehen wird. Aber wenn wir uns natürlich physiologisch, biochemisch anschauen, was passiert in der Energiegewinnung, wie funktioniert das? Das wissen wir gut. Also das ist einfach eine physiologische Evidenz. Da reicht noch das alte Lehrbuch von früher, was man Physiologie-Lehrbuch, um herauszufinden, was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt und durch was kann es ansteigen, ernährungsbedingt beispielsweise, eben auch körperliche Aktivität, also mehr Zucker angefordert wird, Insulin ansteigt, dann ist es einfach so, dass weniger Ketonkörper produziert werden können. Warum? Insulin ist ein aufbauendes Hormon. Es hemmt quasi den Abbau von Fett. Ganz im Gegenteil, es baut neues Fett auf. Ja, in der Leber wird de novo Lipogenese betrieben, also Neubildung von Fetten, weil genügend Energie da ist. Das ist das Signal, was Insulin in der Leber eigentlich durchgibt. Ey, wir haben genügend Energie, bau Energiereserven auf. Von daher haben wir halt eben diese Verschiebung und was wir eben verlieren, und das ist das Spannende in diesem zeitlichen Verlauf, wenn wir immer einen hohen Wert haben, dafür brauche ich diese Wertbestimmung unter Umständen gar nicht, aber wir wissen doch, wenn wir dauerhaft einen hohen Wert haben, wird Gewichtszunahme, Fettleibigkeit nur ein Teil des ganzen Prozesses sein, sondern die Stoffwechselgesundheit jeder einzelnen Zelle wird nicht optimal funktionieren. Das heißt im Umkehrschluss, die Mitochondrien werden nicht gut funktionieren. Sie werden viele freie Radikale bilden, sie werden keinen guten Energieoutput haben. Es ist zwar gefühlt immer genügend Energie da, aber die Energiegewinnung funktioniert eingeschränkt. Und das ist der andere Teil auf zellulärem Stoffwechsel, dass die Energiegewinnung nicht optimal funktioniert. Dann funktionieren Zellen nicht, dann funktioniert Gewebe und Organe nicht und dann können Erkrankungen entstehen. Das ist Teil dieser Hypothese. Und ich freue mich sehr auf Daten, die über längere Zeiträume laufen und man diesen GKI an wiederholten Messungen eben mit vornimmt und vielleicht wirklich perspektivisch etwas prognostizieren kann. Vielleicht nicht nur dieser Marker alleine, aber im Konglomerat unterschiedlicher Biomarker sicherlich ein sehr spannender Aspekt.
Wenn wir jetzt mal auf diesen GKI schauen, ja, also ich habe verstanden, jetzt durch dieses Paper, auch durch, sagen wir mal, neue Technologien, die sich in der Wissenschaft ergeben, durch neue Forschungsmöglichkeiten, wird der plötzlich sehr spannend, weil man den besser messen kann, besser auswerten kann, weil man ihn besser versteht, besser kombinieren kann. Aber erfunden wurde das Ding vor etwa 10, 11 Jahren. Ich glaube, es war 2015, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es in der Vorbereitung gelesen. Und der ursprüngliche Gedanke war ja, also es kommt eigentlich aus der Krebsforschung und gar nicht aus der, sagen wir mal, Lifestyle-Ernährungsforschung, wie wir das jetzt hier besprechen.
Ja.
Gib uns da nochmal einen kurzen Exkurs. Warum ist das in der Krebsforschung ebenfalls so relevant, diese Daten zu haben, diese Werte messen zu können, zuverlässig? Ja. Was kann man daraus ableiten oder wie kann man daraus eine Verbesserung bei Krebspatienten herbeiführen?
Also, wir sehen bei unterschiedlichen Krebsarten und bei unterschiedlichen Tumoren eine stark erhöhte Glukose, also Zuckeraufnahme. Und dementsprechend ist eine Überlegung, viele kennen diesen Begriff auch, den Warburg-Effekt, sprich die Krebszellen, die entarteten Zellen sind nicht so differenziert, verbrauchen mehr Zucker. Und die Überlegung ist, mehr Zucker in der Verfügbarkeit wird den Krebs füttern. Das ist mit Verlaub so nicht haltbar für alle Krebsarten, das so zu beschreiben. Also jeden Patienten auf eine ketogene Ernährung zu setzen, macht keinen Sinn. Aber wenn wir die metabolische Krebstherapie mit berücksichtigen, und da stammt das her, dann bezieht sich das insbesondere auf verschiedene Hirntumore, die dabei untersucht worden sind, wo wir eben genau das erkennen. Da ist eine erhöhte Zuckeraufnahme und der Versuch, quasi den Stoffwechsel so flexibel zu gestalten, dass Ketone wieder eine größere Rolle spielen. So, das ist ein Teil der Überlegung gewesen und dann hat man eben gesagt, okay, setzen wir doch ins Verhältnis die Glucose zu den Ketonproduktionen und schauen uns an, dass wir einen möglichst niedrigen Wert, also einen GKI von 1 bis 2 haben, um potenziell einen optimalen therapeutischen Bereich zu haben, der zumindest da diskutiert wurde oder diskutiert wird bei spezifischen Hirntumoren. Nochmal, nicht jede Krebstherapie wird ausschließlich ohne Zucker behandelt. Das ist obsolet, würde ich sagen. Die Mechanismen sind klar, nachvollziehbar vielleicht noch, aber das kann nicht die singuläre Strategie sein, dass man einfach nur sagt, okay, dann nehmen wir den Zucker raus und dann verschwindet der Krebs oder auch der Krebs für sich alleine entsteht nur aufgrund von zu viel Zucker. Es ist eine Veränderung der Energieproduktion, der Stoffwechsel. Und das ist der entscheidende Punkt. Da spielt Zucker nämlich eine Rolle, dass die Energieproduktion der Zellen schon vorher nicht gut funktioniert hat. Durch die Mitochondrien. Und da kann zu viel Zucker eben mit einer Rolle gespielt haben und weniger Flexibilität im Stoffwechsel, was am Ende dazu geführt hat, dass die Zelle ja kaputt gegangen ist und unter Umständen entartet ist. So rum würde ich es eher betrachten. Nichtsdestotrotz, die Rückkehr zu dieser Stoffwechselflexibilität ist der Hintergedanke gewesen. Der GKI kommt genau dort her und die Überlegung ist jetzt zu sagen, lasst ihn uns mitnehmen, um endlich diese Stoffwechselflexibilität denn dann zu messen und zu bestimmen, anstatt 300 Parameter zu bestimmen, das wäre jetzt übertrieben, aber mehrere unterschiedliche Dinge, wäre das doch ein gutes Maß für Prävention, potenzielles Risiko und hohes Risiko, vielleicht auch was zur Entstehung von Erkrankungen, eben gerade der nicht übertragbaren chronischen Krankheiten beitragen kann. Weil, um da den letzten Satz noch zuzumachen, das Problem bei allen nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen neben der chronisch niedriggradigen Entzündung eben ist, dass wir ein Energieverteilungsproblem haben und die Mitochondrien nicht optimal funktionieren und daraus entsteht dann unter Umständen auch wirklich Erkrankung und hier könnten wir es frühzeitig ganz simpel messen.
Daraus würde sich doch ergeben, im Grunde die Grundannahme, ein niedriger GKI ist gesünder. Kann man das so sagen oder ist das zu einfach?
Ich würde sagen, das ist an der Stelle definitiv zu einfach, weil man natürlich in einem Verhältnis immer drauf schauen muss, ja, wie entsteht der? Also ich könnte ja einen hohen Glukosewert haben und einen hohen Ketonkörperwert. Warum die Stoffwechsellage dann individuell auch immer sich so darstellt, könnte man nochmal überlegen. Aber ich nehme mal ein schönes Beispiel. Wenn man einen nicht therapierten Typ-1-Diabetes hat, so, für alle nochmal, es gibt unterschiedliche Formen des Diabetes mellitus, also dem honigsüßen Ausfluss, also Zuckererkrankung. So, Typ 2 Diabetes kennen wir eigentlich, das ist eher dieser ursprünglich mal Altersdiabetes genannt, weil einfach die Insulinrezeptoren nicht mehr gut funktionieren. Beim Typ 1 Diabetes reden wir aber über eine Autoimmunerkrankung. Dort werden aufgrund eines autoimmunen Prozesses, das Immunsystem arbeitet gegen körpereigene Zellen, nämlich die Zellen, die Insulin produzieren. Ja, häufig vorhergehend virale Infektionen oder ähnlichem, werden verschiedene Mechanismen diskutiert, dann habe ich zu wenig Insulin. Und nochmal, zu wenig Insulin hat ja im Umkehrschluss zur Folge, dass A, Zucker nicht mehr in die Zellen kommen kann und die Zellen sich was Neues überlegen müssen, insbesondere die Leberzellen, fangen dann an, mehr Ketonkörper zu produzieren. Der Blutzuckerspiegel selbst ist aber extrem hoch. Das heißt, ich nehme mal dieses Extrembeispiel, einen sehr hohen Zuckerwert haben und einen sehr hohen Ketonkörperwert haben, aber stoffwechselgesund bin ich in der Phase definitiv auch nicht. Und so kann man eben nicht einfach nur bei einem Verhältnis sagen, niedriger niedriger Wert ist prinzipiell immer besser. Man muss natürlich die Einzelwerte sich auch nochmal mit anschauen und sagen, wo ist denn der Blutzuckerwert und wo ist der Ketonkörperwert? Warum es aber dann spannend wird, ist, dass wenn wir beide jetzt unseren Blutzucker bestimmen würden und hätten beide den identischen Wert von 80 Milligramm pro Deziliter beispielsweise oder 90 Milligramm pro Deziliter, das sind dann, glaube ich, 5 Millimol pro Liter umgerechnet. Und du hast einen hohen Ketonwert und ich einen total niedrigen, würden wir ja eigentlich sagen, ja, wir sind doch, also erstmal von dem Blutzuckerwert, ja, ist alles okay, ist kein Diabetes, kein Hinweis dafür.
Ja.
Aber was macht der Stoffwechsel? Und das ist die Auskunft über die Ketone. Ich kann damit immer noch nicht final sagen, arbeiten meine Mitochondrien richtig gut. Aber die Ketone, insbesondere Beta-Hydroxybutyrat, das ist dieser primäre Ketonkörper, der produziert wird, aber auch Acetoacetat und Aceton, in der Leber primär, weil wir Energiemangel verspüren, ja, ob jetzt über eine nüchterne Zeit oder weil wir wenig Zucker, Kohlenhydrate zugeführt haben oder sportlich, körperlich aktiv waren, die Muskeln mehr Energie verbraucht haben, müssen Energiereserven rangezogen werden. Und so würden wir dann ableiten können, okay, interessant, Felix, dein Blutzuckerwert ist genauso wie meiner, aber ich habe keine Ketonkörperproduktion oder sehr gering und deine ist hoch. Dein GKI würde besser werden, mit besser meine ich niedriger. Ich habe es jetzt schon angedeutet. Dann könnte man unter Umständen perspektivisch auch daraus ableiten, zu sagen, okay, in der Zielsetzung hohe Ketonkörper bei niedrigem Glukosewert. Das ist eigentlich so diese Zielsetzung, die man vielleicht mitverfolgen würde, um etwas über die Stoffwechselflexibilität aussagen zu können.
Das heißt, entscheidend ist eigentlich eine einzelne Messung, macht gar keinen Sinn.
Das ist ein anderer wichtiger Aspekt. Natürlich kann eine Einzelmessung mal eine erste Auskunft geben. Aber
wie du ja gerade geschrieben hast, ne? Also sagen wir mal, ich habe gerade Sport gemacht oder habe mich kohlenhydratreich ernährt, dann sind die Werte völlig verschoben.
Wenn du unmittelbar nach dem Essen misst, wirst du einen hohen GKI haben, das ist doch klar.
Ja.
Warum? Weil Blutzucker steigt an. Insulin wird ausgeschüttet, Insulin hemmt die Lipolyse und damit auch die Ketonkörperproduktion. Der Energiestoffwechsel ist auf Anabol umgestellt, wir sind im aufbauenden Prozess. Absolut richtig. Deshalb wäre jetzt natürlich, und die Möglichkeiten gibt es heutzutage auch, dieses Glukosemonitoring, da haben wir auch schon zu gesprochen, das kann man mit Ketonen auch machen. Über die Genauigkeit, Validierung der Messgeräte muss man natürlich auch nochmal drauf schauen. Aber was man eigentlich macht, ist aus Kapillarblut zu sticksen, sprich man sticht sich in die Fingerbeere, misst aus dem gleichen Blut zum gleichen Zeitpunkt Zucker und Ketonkörper. Das gibt es mittlerweile Messgeräte zusammen und die können dir den GKI berechnen. Und wenn man das standardisiert für sich selbst, also auch hier wird auch im Paper diskutiert, wie häufig sollte man das messen. Klar, die eine Vorstellung, und da wird es Daten zu geben im Tagesverlauf. Super spannend. Natürlich orientiert daran, was habe ich gegessen, wie bewege ich mich, was habe ich an anderen Einflussfaktoren vielleicht mit dabei, Stressbelastung und so weiter. Und für uns natürlich in der Verlaufsperspektive natürlich viel spannender, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten? Ja, wenn wir auch so im Mittel genauer bestimmen können, wo landen wir eigentlich mit unserem Lebensstil? Also haben wir häufiger Fastenperioden mit dabei? Was isst man so? Ne? Wenn ich das nur an einer Messung festmache, wird es nicht ausreichen. Aber die Empfehlung oder die Richtung, wenn man es engmaschiger macht, einmal pro Tag, zur gleichen Zeit, zum gleichen Standardisierung. Ich habe in den Daten jetzt eher gefunden, nach dem Essen, 2 Stunden ungefähr nach dem Essen. So, das wäre eine Möglichkeit. Natürlich ist aber auch spannend im Tagesverlauf, gar keine Frage. Du merkst, da kommt so die Testfreudigkeit mit raus. Aber wenn ich quasi zumindest die gleichen Ausgangssituationen über die Tage schaffe und wiederhole das über einige Wochen, vielleicht sogar Monate, habe ich ja eine Tendenz, wo landet eigentlich mein GKI bei unterschiedlichen Mahlzeiten, Bewegungsverhalten und so weiter.
Aber das ist doch faszinierend. Also wenn wir mal gucken, vor 10, 15, 20 Jahren gab es für jedermann wie dich und mich diesen Tracker noch gar nicht. Ja, das war noch gar nicht erfunden. Die Technologie gab es vielleicht noch gar nicht. Jedenfalls nicht so, dass sie ein Einzelner sich irgendwie leisten konnte. Heute können wir diese Tracker nicht nur kaufen, sondern wir können sie auch im Zweifel uns selber ansetzen. Wir können über unsere Smartphones regelmäßig über einen längeren Zeitraum Daten erfassen. Wir können mit Hilfe von KI diese Daten, sagen wir mal, in ein Verhältnis setzen oder besser verstehen. Also die Technologie hilft hier tatsächlich, mehr Messpunkte zu ermöglichen und am Ende daraus eben ein deutlicheres und ein belastbares Bild zu bekommen. Wie groß würdest du, Matthias, für einen gesunden Menschen heute schon einen echten praktischen Nutzen in diesem GKI sehen? Ist das vor allem derzeit ein Forschungsinstrument oder kann man das jetzt schon irgendwie wirklich verwenden?
Also ich nehme euch alle, die uns jetzt hier zuhören, auch eher auf der Ebene der Health Nerds mit und sage, lasst uns das Thema uns gemeinsam mit anschauen, nicht größer machen, als es ist, und aktuelle Übertragung für die allgemeine Prävention, ne, und Präventionsgedanken entweder in der Vermeidungsstrategie, ich möchte nicht Erkrankung XY bekommen, von daher versuche ich meinen GKI niedrig zu halten. Aber auch bei schon bestehenden niedrigen Werten wird es halt unter Umständen irgendwann auch ein bisschen ungenauer werden. Also im Moment haben wir dafür die klare Datenlage noch nicht. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass alle rausgehen, einmal googeln oder eine andere Suchplattform nutzen, um mal herauszufinden, wo man sich die Glucose-Keton-Doppeltracker mitkaufen kann. Aber für das eigene Forscherherz oder dieses Interesse daran ist es natürlich eine simple Methode, um erstmal für sich selbst vielleicht etwas daraus abzuleiten. Aber es ist eben aktuell noch kein validierter Einsatz. Und natürlich nutzen wir andere Parameter wie Langzeitblutzuckerwert, nüchtern Glucose, nüchtern Insulin, Triglyceride, natürlich ebenfalls mit dazu. Aber das zusammengepackt mit einem GKI, auch das ist eine Überlegung, könnte halt wirklich einen breiteren Rahmen der klinischen Daten liefern und eine Stoffwechselbetrachtung, die wir sonst nicht haben. Gerade auch übergeleitet, auch das muss natürlich final nochmal mit dazukommen. Ich streiche das nochmal. Wir können nicht hundertprozentig sagen, ob es einen individuell gesehen dadurch die Mitochondrien besser Energie produzieren können. Aber wenn wir mehr Ketonkörper haben, wird dieser sehr potente Energieträger, sehr energiereiche Energieträger eher in Mitochondrien verwendet werden. Mehr als Glucose, wenn es vorhanden ist. Und dann habe ich unter Umständen eine Möglichkeit, wirklich eine Tendenz meines Stoffwechsels herauszufinden, ohne irgendwie testen zu wollen, ob meine Mitochondrien denn gut arbeiten oder nicht. Die Testmöglichkeiten gibt es auch, aber das ist halt deutlich komplexer. Und ich glaube, mit dem GKI haben wir in der Tendenz etwas, was wir gut implementieren können.
Super, also ein Thema, was wir auf jeden Fall im Blick behalten werden.
Ja.
Und ich habe auch gerade mal nachgeschaut, bevor ihr jetzt Google anschmeißen müsst. Also diese Glucose-Keton-Tracker, die beides sozusagen tracken können, kosten so roundabout zwischen 50 und 150 Euro. Wahrscheinlich so um die 100 Euro kriegt ihr ein ziemlich gutes Gerät, was mit eurem Smartphone verbunden werden kann und euch dort über mehrere Tage oder sogar Wochen Daten liefern kann. Vielleicht ist das etwas, was ihr euch mal anschauen wollt. Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Der Glucose-Keton-Index verbindet zwei Werte, die wir bislang meist getrennt betrachten. Unseren Blutzucker und die Ketone im Blut. Und dadurch entsteht eben ein faszinierender, ein spannender zusätzlicher Blick darauf, welchen Brennstoff unser Körper gerade bevorzugt und wie sich unser Stoffwechsel zwischen Glucose und Fett bewegen kann, wie er hin und her schaltet, wie metabolisch flexibel er ist. Und genau das macht den GKI so spannend. Das neue Paper schlägt also vor, diesen Wert künftig deutlich breiter zu nutzen, möglicherweise sogar als Marker für eben metabolische Gesundheit einzusetzen. Und es ist eben trotzdem wichtig, jetzt zu verstehen, ein niedriger GKI ist nicht automatisch besser. Und die vorgeschlagenen Zielbereiche, über die wir auch hier gesprochen haben, die sind keine allgemeingültigen medizinischen Grenzwerte, sondern es sind erstmal Vorschläge, Ideen. Es wird noch viele klinische Daten brauchen, um am Ende ein belastbares Protokoll oder eben einen belastbaren Index zu generieren. Also spannend, ein, wie ich finde, faszinierender Ausflug in die Wissenschaft. Matthias, vielen Dank. Das Paper aus dieser Frontier-Veröffentlichung haben wir euch verlinkt bei uns in den Shownotes. Könnt ihr gerne mal reinklicken, wenn ihr da mal tiefer reinlesen wollt. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, gerne direkt bei Spotify unter diese Folge einfach euren Kommentar hinterlassen. Freuen wir uns drüber. Am Montag gibt's die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.